Ich grüße Sie einen. Hören Sie mich? Hören Sie mich? Okay. Einen guten Tag zusammen. Wir fahren heute in der Vorlesung weiter, Staats- und Demokratietheorie. Wir nähern uns langsam dem Ende. Wir hatten ja vor 2 Sitzungen den Rousseau gehabt und damit einen Vertreter der absoluten Volkssouveränität bei Ausschaltung aller intermediären Gewalten. Und letztes Mal hat man den Hegel, der den Staat sehr stark vergöttert hat, aber intermediäre Organisationen wie beispielsweise Verbände und Kooperationen als wichtige Elemente der Gesellschaft betrachtet hat. Mit Tocqueville haben wir heute jemand, der gegen beide in gewisser Weise argumentiert. Also er argumentiert sehr stark gegen den starken Staat und auch gegen die volle Konzentration der politischen Macht auf die Mehrheit in einer Gesellschaft, die sogenannte Mehrheitsdemokratie. Also das ist sozusagen der Kern dessen, was uns Tocqueville bringen wird. Zunächst mal, was ich behandeln werde, also noch, ich mache ja mal wieder einen Blick in Münkler-Straßenberger, in diese Neueinführung politische Theorie und gucke, was dort dann über den Tocqueville da behandelt wird. Und das sind hier relativ wenige Punkte. Da wird eben die sogenannte Tyrannei der Mehrheit angesprochen, der in damit in Zusammenhang stehende demokratische Despotismus, dann den Individualismus und eben seine Revolutionssoziologie und auch sein Verhältnis zur Religion. In der blauen Box sehen Sie mein Vorgehen. Es fängt wie immer an mit der Biografie und dem historischen Kontext und so weiter. Alexis de Tocqueville ist 1805 in Verneuil-sur-Seine, das ist in der Nähe von Paris, geboren und hat dann ab 1820, ich meine, Studium ist, hängt schon ziemlich hoch, das ist eher sozusagen ein Gymnasium und dann später ein College gewesen, wo er dann Philosophie, Geschichte und Jura studiert hat und das in Metz, weil sein Vater dort einen hohen Posten hatte. So, jetzt muss ich Mikrofon. Wie ist es jetzt? Jetzt habe ich es so auf 60 gestellt. Ja? Okay. Also sein Vater war hoher Verwaltungsbeamter in Metz und dort wuchs Alexis de Tocqueville dann auch zunächst auf und kam dann später nach Paris. Und er wurde dann in sehr jungen Jahren schon Hilfsrichter in Versailles. Und einige Jahre später wurde er nach USA geschickt, mit einem Kollegen zusammen, um dort das Rechtssystem, insbesondere die Gefängnisse, zu untersuchen. Also ich habe jetzt hier eine Biografie geschrieben, 10-monatige Reise, das ist so 9- bis 10-monatige Reise. Zunächst mal war die geplant für 18 Monate, aber Tocqueville ist unterwegs sehr krank geworden und dann hatten die damals die Reise verkürzt, aber trotz dieser Kürze hat Tocqueville dann eine Unmenge Aufzeichnungen mitgebracht von dieser Reise. Und er hat dann 1833 dann den Bericht zusammen mit seinem Kollegen veröffentlicht über den Zustand des sogenannten Besserungssystems. Damit meint man eben Gefängnisse, die darauf hinwirken sollten, also dass die Insassen später wieder in die Gesellschaft integriert werden. Und 2 Jahre später schon veröffentlichte er dann den ersten Band über die Demokratie in Amerika. Und mit diesem Buch wurde er schlagartig bekannt. Er hat sofort einen Preis, einen sehr angesehenen Preis bekommen, und einige Jahre später wurde er dann sogar in die Académie de Française aufgenommen, was in Frankreich als eine sehr, sehr hohe Auszeichnung gilt. Er ist dann in dieser Zeit auch in die Politik eingestiegen, ist Abgeordneter geworden und ist dann in den Jahren darauf bis zum Außenminister hochgestiegen, aber nach einem Staatsstreik 1852 kehrte er dann ins Privatleben zurück und hat dort an seiner Studie gearbeitet, der alte Staat und die Revolution, also das alte Regime in Frankreich und die Gründe, warum es dann damals dort zur Revolution gekommen ist. Er ist recht jung gestorben, schon 1859, also ist praktisch 54 Jahre alt geworden. Der historische Kontext, in den wir uns versetzen sollten, um den Tocqueville zu verstehen, ist auf der einen Seite die Entstehung der ersten Massendemokratie in den Vereinigten Staaten, denn die Industrialisierung, insbesondere in England, aber eben auch zu beobachten in den Vereinigten Staaten und in Frankreich, und eben die, das, was die Soziologen als Modernisierung bezeichnen, also Ausdifferenzierung und Angleichung von Lebensbedingungen, das ist eben auch ein wichtiger Kontext gewesen, also wo er gesehen hat, für die Menschen gleichen sich die Lebensbedingungen zunehmend an, und so wurde dann eben Gleichheit für ihn ein ganz wichtiges Thema. Und dann, da er aus der Aristokratie abstammte, war für ihn natürlich der gesellschaftliche Wandel selbst in der Familie spürbar. Also sein Großvater war damals sehr stark bekannt, auch in der Politik, mit dem Anwalt, der damals den König Ludwig den 16. verteidigte, bevor der geköpft wurde in den Revolutionsjahren. Und also aus einer solchen Schicht kommt, waren für ihn oder war für die ganze Familie waren die Veränderungen damals in Frankreich eben sehr tiefgreifend, und dieser gravierende sozioökonomische und politische Wandel muss man natürlich eben auch in Rechnung stellen, um Tocqueville zu verstehen. Und die geistigen Strömungen, die ihn beeinflussten, das ist einmal die Aufklärung natürlich, also die hat alle Philosophen in dieser Zeit und politischen Theoretiker beeinflusst, und der Liberalismus. In der Literatur gibt es eine Debatte, inwieweit der Tocqueville wirklich ein Liberaler war. Also es gibt ein Buch über Tocqueville, The Strange Liberal, also weil sein Denken enthält sowohl liberale Gedanken als auch konservative Gedanken. Insofern hatte der Konservatismus, der ja so eine Gegenbewegung war zur Französischen Revolution, ihn natürlich auch beeinflusst. Tocqueville war jetzt kein Philosoph, sondern wird eher so als politischer Theoretiker oder als politischer Soziologe wahrgenommen. Und er hatte insofern eben keine starke kognitive Vernetzung eben mit wichtigen Philosophen. Also die Die einzigen jetzt, die hier eine Rolle spielen, sind Montesquieu, Rousseau und Blaise Pascal. Kommen wir wie immer zum Werk. Sie sehen, auf der rechten Seite habe ich gerade gestern schnell noch ein paar Fotos gemacht in der Bibliothek. Das konnte man ja lange nicht mehr. Also das Schöne in der Bibliothek ist, insbesondere in der philosophischen Abteilung, dass es sozusagen ganze Regale reserviert sind für Philosophen. Dass zum Beispiel, sagen wir, Hobbes so eine ganze Regalwand hat. Bei Tocqueville findet man bei den Philosophen nichts. Also insofern ist er innerhalb der Philosophie noch nicht wirklich anerkannt. Obwohl es einige Philosophen gibt, die ihn als solchen begreifen. Und an der Nummer hier, Poll 151, also wo die ganzen Dinge stehen, sehen Sie, also er wird doch eher nur als politischer Theoretiker und weniger als Philosoph wahrgenommen. Sein Werk ist sehr umfangreich, also wenn man dann auch die ganzen Schriften und Kleinpublikationen einbezieht. So, es gibt so eine Gesamtausgabe mit 30 Bänden und das fängt eben an mit dem ersten Bericht von dieser USA-Reise und dann eben diesen Bericht über die Gefängnisse in den USA zusammen mit Gustave de Beaumont und 1835 der erste Band De la démocratie en Amérique und 1840 dann der zweite Band. Und dann hat er auch Texte geschrieben, so kleinere Essays über die Armut, über den Pauperismus. Und 1835 hat er dann auch eine England-Reise gemacht nach England und Irland und hat zusammen mit seinem Kollegen Gustave de Beaumont und hat darüber auch ein Essay geschrieben. Und wichtig ist auch der Essay L'état social et politique de la France avant et début. Jetzt kann ich die Zahlen schon gar nicht mehr aussprechen. 1789, die gesellschaftliche Ordnung und politische Ordnung Frankreichs vor und nach 1789. Dann 1841, Travail sur l'Algérie. Und dann an seinem Lebensabend hat er dann eben noch eine ganz voluminöse Studie vorgelegt, eben über die Französische Revolution, über den alten Staat und dann und die Revolution. Für uns Politologen und Verwaltungswissenschaftler sind die beiden Hauptwerke, die Demokratie in Amerika und alter Staat und Revolution, relevant. Die Vorlesungslektüre bezieht sich nur auf einen kleinen Ausschnitt seines Werks und das kommt hauptsächlich daher, dass die Vorlesung früher vollkommen anders aufgebaut war. Also da hatte ich immer mehrere Philosophen oder Theoretiker behandelt, die sich auf bestimmte Problematiken konzentrierten und habe dann jeweils Theoretiker behandelt, die Kontroversen, die man als eine Darstellung von Kontroversen behandeln kann, also da die gegensätzliche Position vertreten haben. Und da hatte ich mich sehr stark eben konzentriert auf die Verbände, ihn sozusagen als ein Theoretiker der Verbände oder der von Interessengruppen eben dargestellt. In dieser erweiterten Vorlesung werde ich natürlich jetzt tiefer in das Werk von Tocqueville eingehen, aber im Tutorat würde ich sagen, beschränken Sie sich natürlich auf den Text, der sich hauptsächlich nur auf diese Vereinigung bezieht. Und auch die Klausurfragen werden sich auch stärker, sozusagen auf, nicht ausschließlich, aber schon auf diese Problematik beziehen, die in diesem Text, den Sie lesen, abgehandelt wird. Ich habe ja so ein Schema, dass ich versuche, bei den verschiedenen Philosophen und politischen Theoretikern durchzuziehen, also immer zu fragen, haben Sie einen Staatsbegriff und welchen haben Sie dann? Wie erklären Sie die Entwicklung, die Evolution des Staates? In welchem Raum, typologischen Raum, teilen Sie die verschiedenen Staatsformen ein? Und haben Sie eine bestimmte Systematik in Bezug auf Staatsaufgaben? Kann man die aus der Theorie ableiten? Und da muss man bei Tocqueville weitgehend passen. Also er ist kein wirklich systematischer Theoretiker. Er ist jemand, der sehr scharfsinnig beobachtet und der sozusagen Reisebericht und die spätere Reflexion über die amerikanische Demokratie stammen eben ab von solchen Beobachtung, wie wir sie auch bei Machiavelli gesehen haben, also dass jemand wirklich in der Lage ist, sehr scharfsinnig bestimmte Prozesse und Ereignisse miteinander in Verbindung zu setzen und darin auch bestimmte Mechanismen und Trends zu erkennen. Das ist so die Stärke von Tocqueville. Also er hat jetzt keinen expliziten Staatsbegriff, also dass er mal den Staat definieren würde, das findet man nicht. Man muss eine sogenannte symptomatische Lektüre betreiben, wie es der französische Philosoph Louis Althusser mal ausgedrückt hat, also dann im Prinzip wie ein Psychoanalytiker an den Text gehen und gucken, welche Hintergrundbegriffe sind da am Wirken, um das dann zu definieren. Aber implizit umfasst der Staat für ihn alle Institutionen von Regierung und Verwaltung und er hat eben auch einige Passagen, die aus der Verwaltungsperspektive sehr interessant sind. Wie stellt er sich die Evolution des Staates vor? Also wenn man zurückgeht jetzt sagen wir vor die vorletzte Sitzung, also Rousseau, Locke und Hobbes, da hatten wir Staatstheoretiker, die den Staat als Konstruktion gesehen haben, wobei bei Rousseau das nicht so eindeutig war, eben wie bei Hobbes und Locke. Also Rousseau hat ja auch so eine Art Entwicklungstheorie und für die liberalen Staatstheoretiker aus England stellt ja der Staat so eine Konstruktion dar, in dem die Menschen quasi auf dem grünen Rasen eine Institution schaffen. Und das kann man dem Werk von Tocqueville überhaupt nicht entnehmen. Also für ihn sind die ganzen politischen Prozesse, die da ablaufen, eher langsame evolutionäre Prozesse, in denen Institutionen sich langsam herausbilden und auch bestimmte Veränderungen, die später dann sich vielleicht unbeabsichtigt in der Revolution ausdrücken, unbemerkt ablaufen. Also da würde man ihn wahrscheinlich sehr stark vergleichen können. Das können Sie jetzt leider nicht mehr in dieser geschrumpften Vorlesung. In der größeren Variante hatte ich auch den David Hume, den schottischen Moralphilosophen, behandelt. Der hatte auch so eine evolutionäre Perspektive in der Erklärung des Staates. Er hat auch jetzt keine explizite Systematik der Staatsform. Er fokussiert sehr stark eben auf den Übergang von der Aristokratie zur Demokratie. Und die Aristokratie beinhaltet für ihn eben die alte Ordnung. Und da differenziert er gar nicht jetzt zwischen den verschiedenen Staatsformen der alten Ordnung, zwischen denen dann die alten Philosophen noch differenziert haben. In Bezug auf die normativen Vorstellungen, welche Aufgaben der Staat wahrzunehmen hat, findet man in der Theorie explizit nichts, aber implizit kann man aus seiner Theorie ableiten, dass er eine Tendenz sieht in der Demokratie, dass der Staat sein Aufgabenspektrum ständig erweitert und immer intensiver in die Gesellschaft interveniert und zunehmend auch paternalistisch wird, also sozusagen die Menschen sozusagen an die Hand nimmt und nicht mehr so selbstständig entscheiden lässt. Also eine Art despotischer Wohlfahrtsstaat oder Wohlfahrtsdespotismus. Also der Kern ist hier die unbegrenzte Ausdehnung von Staatsaufgaben in der Demokratie, die in dieser Form der Mehrheitsherrschaft angelegt ist. Ich habe im Internet ein langes Video gefunden von einem sehr bekannten politischen Theoretiker von der Harvard University, von Harvey Mansfield. Der spricht in diesem Video eben auch kurz an, wie er Tocqueville in Bezug auf seine Staatstheorie interpretiert. Und das möchte ich Ihnen dann zeigen. Mal sehen.
Liberal pride. This goes against the notion that you can just make your government from the start, from out of no government, out of a state of nature in which people are mere individuals. No, political situation is always there. Politics is always there. So if you want to think politically, you can't begin from the beginning as you would like it. That, I think, is a real truth about it. Let's call it a profound truth about politics, democratic politics. To be responsible in democratic politics means not to suppose that you can begin from the beginning and not to expect it, and therefore not to blame too much the people who came before you.
So this is a sort of deep criticism of Hobbes and Locke, or at least a modification, I suppose.
I think so, yeah, uh-huh. Yeah. It goes against this constructivist notion of liberalism that wants to start from zero-based liberalism, you could say. Right. So Tocqueville's much closer to here the wisdom of the ancients and to Aristotle's famous definition of man as a man is by nature a political animal, meaning we always have our politics with us, even when we don't like it or even when we don't want it.
Ich habe am Schluss noch mal den Hinweis eben auf Mansfield. Der hat auch ein interessantes Hörbuch produziert, also über den Tocqueville. Welches Gesellschafts- und Staatsbild hat Tocqueville und welche Entwicklungstendenzen sieht er in der Veränderung der Gesellschaft? Also zunächst mal geht er aus, anders als jetzt beispielsweise Rousseau gesagt hat, dass der Mensch frei geboren ist damals und jetzt liege er in Ketten, sondern für ihn war ja der Mensch immer nur relativ frei. Er schreibt, die Vorsehung hat das Menschengeschlecht weder ganz frei geschaffen noch sklavisch. Sie zieht zwar um jeden Menschen einen schicksalhaften Kreis, den er nicht durchbrechen kann, innerhalb dieser weiten Grenzen, aber ist der Mensch machtvoll und frei und so auch die Völker. Also er fährt dort eher so eine mittlere Linie, dass er den Menschen jetzt nicht als komplett frei betrachtet und auch nicht als vollkommen determiniert, wie das beispielsweise Augustinus damals gesehen hat, obwohl er natürlich auch die Willensfreiheit betont hat, aber er hat ja schon an einen göttlichen Plan geglaubt. Für ihn gibt es doch einen immensen Handlungsspielraum für die Menschen. Und als großes Entwicklungsproblem der damaligen Gesellschaft hat er die wachsende Gleichheit bis hin zur nivellierten Masse gesehen. Und er schreibt, der große Reichtum verschwindet, die Zahl der kleinen Vermögen wächst. Ein anderes Zitat, es gibt keinen außerordentlichen Reichtum mehr und kein unheilbares Elend. Das ist natürlich aus der damaligen Perspektive sicher die Sicht gewesen eines Aristokraten, der sozusagen von oben auf die Gesellschaft guckt. Natürlich, wenn man sich sozusagen in der Unterschicht bewegt hat, gab es dort noch viel Elend und Armut. Fast Dann schreibt er, fast alle Extreme schleifen sich ab, fast alles Hervorragende schwindet, um irgendeiner Mittelmäßigkeit Platz zu machen. Und er sieht dann sozusagen die vielen gleichen Einzelnen gleichzeitig sich auch gegenüber einander sich zu isolieren. Und das sind für ihn die Bedingungen, dass der Staat zunehmend Macht gewinnt gegen die vereinzelten Individuen. Er schreibt, der Einzelne ist isoliert und schwach, der Staat rege, vorsorgend und stark, die Einzelnen schaffen kleine Dinge, der Staat ungeheure. Und diese zunehmende Staatsmacht sieht er nicht positiv, wie beispielsweise Hegel, sondern eben als eine ganz große Gefahr für die Freiheit der Individuen. Wie gesagt, ist für ihn zunehmende Gleichheit, also Egalisierung und Vereinzelung, Individualisierung, ein ganz zentrales Problem der Gesellschaftsentwicklung, die zusammengeht mit der Demokratieentwicklung. Und Sie kennen ja ganz sicher aus der Vorlesung von Herrn Chicano diese Kohlmannsche Badewanne, also wo man sozusagen eine Zwei-Ebenen-Erklärung macht, wo es sozusagen eine Makroebene gibt und eine Mikroebene, dass sozusagen Makroprozesse mikroanalytisch vermittelt werden, indem man zum Beispiel dann sagt, welche Effekte produziert Gleichheit auf der individuellen Ebene. Das ist dann für den Tocqueville dann Individualismus. Er schreibt, je stärker die gesellschaftlichen Bedingungen sich einander angleichen, desto größer wird die Zahl der Individuen, die zwar nicht mehr reich und mächtig genug sind, um einen großen Einfluss auf das Schicksal ihrer Mitbürger ausüben zu können. Sie sind niemand etwas schuldig und erwarten sozusagen von niemand etwas. Und mit diesem Individualismus ist dann gleichzeitig auch die zunehmende Orientierung an den eigenen Interessen, dann verbunden, was man ja Egoismus nennt. Und er schreibt, der Egoismus ist eine leidenschaftliche und übertriebene Eigenliebe. Er erstickt alle Keime der Tugend, zunächst nur die Keime der staatsbürgerlichen Tugend, später jedoch greift er auf die Dauer alle anderen an und zerstört sie. Und so sieht er dann, dass praktisch mit zunehmendem Individualismus und Egoismus dann die Gefahr besteht, dass die Gesellschaft auseinanderfällt. Und insofern sagt er, die Gleichheit, das wäre dann dieser Makrozusammenhang, stellt die Menschen schroff nebeneinander, ohne ein gemeinsames Band, das sie miteinander verknüpft. Er sieht also letztlich Gleichheit und Freiheit als keine Entwicklung, dass er sagen, oder Entwicklungsvektoren, die in die gleiche Richtung zeigen, sondern die Gegensätze sind und insofern ein Spannungsfeld bilden. Er sieht darin eben eine Grundspannung zwischen der sogenannten aristokratischen Freiheit, also dass die Freiheit, das zu tun können, was man wirklich will und nicht sagen vom König oder von anderen Mächten da eingeschränkt zu werden. Und dann die moderne demokratische Gleichheit, dass jeder im Prinzip dasselbe Anrecht hat auf die Güter, die in der Welt existieren und also dieselben Chancen haben sollen etc. Und dieser Begriff Freiheit als Abwesenheit beschränkender Staatseingriffe ist eben ein Gegensatz zu dem zunehmenden Staatsinterventionismus, der mit der Demokratisierung einhergeht, die dann letztlich zunehmend gleiche Lebensbedingungen produziert. Also er hat in der Amerika-Reise hat er mehrmals erwähnt, dass ihn eben das sehr stark erstaunt hat, wie gut die Amerikaner durchschnittlich gebildet sind. Und das rührte einfach daher, weil es dort schon eine allgemeine Elementarbildung gab. Also nicht noch die Situation wie in vielen Ländern des europäischen Kontinents, wo es in dieser Zeit noch ganz viele Analphabeten gab, die überhaupt keinen Zugang zur Bildung hatten. Und für ihn besteht da eben ein Problem, dass das Gleichheitsstreben und Ideal des autonomen und beziehungslosen Individuums eben einen konformistischen Individualismus befördert, in Verbund mit Egoismus, der letztlich das Individuum, das in der traditionellen Gesellschaft noch eingebunden war in ein enges Netzwerk sozialer Beziehung, dass das eben langfristig zerstört wird. Und er drückt sich eben auch, also das ist natürlich auch ein Merkmal von Tocqueville, er ist schriftstellerisch sehr begabt, so ähnlich auch wie Rousseau, und drückt das sehr bildhaft aus. Er schreibt, die Aristokratie hat aus allen Staatsbürgern eine große Kette geschmiedet. Also die Aristokratie steht für das alte, traditionelle Gesellschaftssystem. Die Demokratie zerreißt die Kette und isoliert jedes Glied. Und mit der zunehmenden Gleichheit und der Demokratisierung sieht er einen demokratischen Despotismus herausbilden, in dem so die sogenannte Input-Legitimation, also das Handeln dadurch legitimiert, dass alle mitentscheiden können und alle sozusagen ihren Willen einbringen können in die Willensbildung eines Volkes, dass das umgestellt wird zur Output-Legitimation, dass der Staat sich praktisch dann nur noch legitimiert mit den Policy-Outputs, also mit einer guten Sozialpolitik, mit einer guten Bildungspolitik, mit einer guten Umweltpolitik. Und die Mitbestimmung und Mitwirkung an der Bildung des Volkswillens wird aus dieser Perspektive, also der Fokussierung rein auf die Output-Legitimation, dann unrelevant. Und in diesem Zusammenhang ist es eben dann auch wichtig, auf die Unterschiede im Freiheitsbegriff zu achten. Also der aristokratische Freiheitsbegriff, der ist eher ein Begriff, in dem Freiheit, es heißt Freiheit von etwas, also dass man beispielsweise nicht zensiert wird, Freiheit von Zensur oder Freiheit von staatlicher Willkür, während die positive Freiheit darin gesehen werden kann, dass man sozusagen etwas macht oder an bestimmte Güter kommt, etwas machen kann und an bestimmte Güter kommen kann, die man vorher nicht bekommen hat. Beispielsweise, indem einem plötzlich Chancen der Bildung offenstehen, die man vorher nicht hatte. Oder indem man Zugang zur Kommunikation über bestimmte Kommunikationsmedien hat. Das wäre dann eher so eine positive Sicht der Freiheit. Und die aristokratische Perspektive ist eher so die negative Freiheit. Durch das ganze Buch betont er immer wieder die Gefahr der Allmacht und Tyrannei der Mehrheit. Und er sagt, die Allmacht der Mehrheit läge im Wesen der Demokratie. Bei Mehrheitsentscheidung und Mehrheitsabstimmung, darauf hat ja auch der Hegel hingewiesen, werden immer minoritäre Präferenzen und auch Meinungen, also wenn wir daran denken, dass wenn sich eine Mehrheitsmeinung durchsetzt und abweichende Meinungen dann zunehmend marginalisiert werden und auch Gruppendruck ausgeübt wird, das sind die typischen Mechanismen, wie dann minoritäre Meinungen und Präferenzen ausgegrenzt werden. Und gleichzeitig, also die Macht konzentriert sich dann immer auf die Mehrheit, und gleichzeitig impliziert die Volkssouveränität auch, dass all das, was dann die Mehrheit entscheidet, dann auch letztlich gemacht werden kann. Also der Voltaire hatte ja mal gesagt, Wenn euch die alten Gesetze nicht gefallen, dann verbrennt sie und macht neue. Also das ist eine Sicht, wo man sozusagen die gewachsene Erfahrung, die Evolution in den Normen vollkommen geringfügig schätzt und auch all das, was man sozusagen sittlich machen kann und machen darf, das wird dort einfach zur Seite geschoben. Und insofern steckt da eben schon eine große Gefahr drin, also wenn der Mehrheitswillen wirklich alles machen kann. Er schreibt so, willig erkennen Sie an, dass Sie das Recht haben, schlechthin alles zu tun. Und mit Blick auf die Aristokratie sagt er dann, an die Stelle angebotener Rechte und Privilegien, muss man natürlich sagen, tritt dann das unbeschränkte Recht des Staates. Und er sieht eine zunehmende Konzentration von und Zentralisierung von Handlungsrechten auf der Staatsebene. Und er glaubt, dass die demokratischen Gefühle, also dass man noch die kleinsten Unterschiede beseitigen will in dieser Massengesellschaft von Individuen, dass die diese Konzentration staatlicher Gewalt noch fördern. Also da sieht er einen integrierten Mechanismus, der zu zunehmender Zentralisation und Konzentration von Staatsgewalt führt. Mit Blick auf die amerikanische Demokratie sieht er, da gibt es eine ganze Reihe von Hinweisen auf sogenannte Machtverstärker. Zum Beispiel sagt er, oder glaubt beobachten zu können, dass sozusagen abweichende Meinungen in den USA sehr durch den Gruppendruck sehr stark sanktioniert werden. Und dass eine immense moralische Allmacht dann auch entsteht, dass jeder, der sich nur ein bisschen abweichend verhält, dann schnell ausgegrenzt wird. Und das führt dann aus seiner Sicht zum Konformismus. So eine andere Machtverstärkung, das Mechanismus sieht er in dem hohen Verwaltungsermessen der Beamten, was gleichzeitig auch zusammenhängt mit der starken lokalen Autonomie. Also dass beispielsweise ein Sheriff sehr frei ist, sozusagen in der Interpretation seiner Machtbefugnisse und auch häufig dann diese dann überschreitet. Und das sieht er eben dann in diesem Zusammenhang der Mehrheitsdemokratie, wie sie so in Amerika existiert. Und die Effekte dieser Machtzusammenballung oder der Mehrheitsdemokratie sind dann, dass die Gesetzgebung und die Verwaltung unbeständig sind, weil sozusagen der Volkswillen häufig auch von Launen abhängig. Also dass man plötzlich eine Gefängnisreform einführt und vielleicht ein halbes Jahr später schon wieder eine andere, ohne genau zu evaluieren, inwieweit hat die erste Reform dann wirklich gute Ergebnisse gebracht. Also er sieht in dieser amerikanischen Mehrheitsdemokratie gleichzeitig auch eine Kurzsichtigkeit und Kurzfristigkeit in der Handlungsorientierung angelegt. Wenn die Macht der Mehrheit und diese Tendenz zum Wohlfahrtsdespotismus solche gravierenden Gefahren mit sich bringen, die Tocqueville da thematisiert, welche Möglichkeiten gibt es denn, sozusagen hier mäßigend einzuwirken? Und da zählt er eine ganze Reihe von Gegengewichten auf, die in der amerikanischen Situation aus seiner Sicht mäßigend wirken. Und man muss immer sehen, diese Analyse, insbesondere dann im zweiten Band der Demokratie in Amerika, die ist jetzt nicht nur eine reine Analyse des Falls Amerika, sondern er sieht Amerika als ein idealtypisches Modell einer Massendemokratie, die sich auch in dieser Weise in Europa, in dieser Weise in Europa entwickeln wird und vielleicht dort noch despotischere Züge annehmen wird, wenn es dort nicht gelingt, solche Gegengewichte dann einzubauen, wie sie in Amerika da existieren. Und er sieht beispielsweise, dass in der administrativen Dezentralisierung, also dass beispielsweise eben sehr viel auf der lokalen Ebene an Kompetenzen angelegt ist und gleichzeitig natürlich auch der amerikanische Föderalismus, dass nicht alles nur auf der sogenannten the Federal Level an Macht konzentriert, sondern die Einzelstaaten viel Macht haben, aber in den Einzelstaaten dann auch die kommunalen Behörden dann sehr viel Kompetenzen besitzen. Dann ein weiterer Faktor ist eben ein unabhängiges Rechtswesen und er sieht dort dann auch die wichtige Rolle, die die sogenannten Laienrichter, die Jury, dann spielen, also die ja praktisch in jedem Gerichtsbeschluss dann eben Einstimmung den Gerichtsbeschluss dann unterstützen müssen. Und da werden das verteilt natürlich auch die Machtverhältnisse innerhalb der Justiz. Die freie Presse sieht er als einen ganz wichtigen Faktor an, der Machtverteilung, also dass da wirklich dann unterschiedliche Meinungen sich ausdrücken können. Und schließlich, und das war im Prinzip die Konzentration der alten Vorlesung, die freien Vereinigungen, die sogenannten Associations, wo sich private Leute zusammenschließen für gemeinwohlorientierte, aber auch für wirtschaftliche Zwecke. Und diese Vereinigungen, die führen auch dazu, dass man in bestimmten Bereichen Dinge dann innerhalb dieser Vereinigung regelt und nicht unbedingt auf Staatsintervention, auf Staatshandeln dann angewiesen ist. Und schließlich und nicht zuletzt ist auch die Religion eben ein wichtiges Gegengewicht. Wenn wir nochmal zurückdenken, er sagt ja, in der Mehrheitsdemokratie glaubt man, dass man wirklich alles machen kann. Und die Religion und alle Religionen setzen da sittliche, ethische, natürlich religiös motivierte Grenzen. Und einen sehr starken Einfluss hat er natürlich im protestantischen Puritanismus gesehen. Also das ist natürlich auch eine spezielle Variante des Protestantismus, wo das aktuelle Handeln eben eine ganz wichtige Rolle spielt, genau wie das eben auch im Katholizismus ist. Während es Strömungen gibt innerhalb des Protestantismus, wo sozusagen das wirkliche Verhalten, die nennen das die sogenannte Werkgerechtigkeit, dass die gar keine große Rolle spielt, sondern es heißt, man ist nur durch die Gnade sozusagen Gottes errettet. Und insofern kann sich dann ein Protestant vielleicht dieser lutherischen Prägung dann schon auch ganz anders verhalten als ein Puritaner. Wenn man so die beiden Bände anguckt, da und das ist eben auch eine Beobachtung, wenn man sich da tief einliest in Tocqueville, er geht wirklich nicht sehr systematisch vor. Also man findet die verschiedenen Gegengewichte und mäßigenden Faktoren verteilt über die verschiedenen Bände. Also im Band 1 wird eben die Verwaltungsdezentralisierung stark hervorgehoben. Und dann hat er dort auch noch angeführt, also dass sozusagen der spezielle Juristengeist auch immer konservative Züge hätte und insofern das Handeln begrenzen würde. Und insbesondere die Laienrichter, die ich angesprochen habe. Und im zweiten Band tauchen dann auch eben die Vereinigungen auf die die Vorlesung eine spezielle Bedeutung legt. Welche normative Ziele verfolgt oder glaubt Tocqueville den Politikern empfehlen zu können in diesem Kontext. Er sagt, der staatlichen Gewalt weitere, aber sichtbare und unverrückliche Grenzen zu stecken, den Einzelnen gewisse Rechte einräumen und ihnen den unangefochtenen Genuss dieser Rechte zu garantieren, dem Individuum das bisschen Unabhängigkeit, Kraft und Originalität, das ihm verbleibt, zu bewahren, ihm neben dem Staat seinen Platz anzuweisen und ihn gegenüber dem Staat zu stützen. Das halte ich für die vornehmste Aufgabe des Gesetzgebers in der kommenden Zeit. Also insofern ist er schon ein wirklicher Liberaler, der sozusagen den Einzelnen vor Eingriff des Staates eben schützen möchte. An dieser Stelle können wir mal kurz innehalten und mal diskutieren, welche weiteren Möglichkeiten gibt es denn noch, sozusagen die zur Grenzen zu stecken einer Tyrannei der Mehrheit, das heißt, die Mehrheit wirklich alles machen kann, was sie will. Welche weiteren Möglichkeiten sind da denkbar, um solchen Gefahren vorzubeugen? Also, dass sozusagen innerhalb der Justiz eine Institution gibt, die dann das Recht hat, alle Gesetze und so weiter zu überprüfen. Das ist sicher wäre eine weitere institutionelle, aber ich hatte jetzt an etwas ganz Einfaches gedacht. Denken Sie an das Grundgesetz, also an das bundesdeutsche Grundgesetz, an die ersten Artikel. Könnte sozusagen der Bundestag einfach mit Mehrheit oder auch mit absoluter Mehrheit, mit überwältigender Mehrheit die Artikel außer Kraft setzen? Bitte?
Es gibt zwei, drei Artikel wegen der Ewigkeitsdauer, ja, die nicht außer Kraft gesetzt werden können, egal in welcher
Art. Also man kann sozusagen bestimmte Grundwerte sozusagen in der Verfassung so verankern, also dass sie eben auch nicht mit irgendeiner Mehrheit verändert werden können. Also das ist eben beispielsweise bei uns im Grundgesetz geschehen und das gab es eben vorher in der Weise nicht. Kommen wir dann zu diesen beiden institutionellen Varianten, einmal Verwaltungsdezentralisierung und die berühmten Vereinigungen. Die sieht Tocqueville als wichtige Schulen, als sozusagen Erziehungsinstitute der Demokratie, also wo die Bürger wirklich Bürgertugenden lernen können. Und er stellt die steile These auf und sagt, der Individualismus, der sich dann, wenn die Demokratisierung sich nach Europa bewegt und dort sozusagen brachialsten Egoismus erzeugen würde und die Gesellschaft auseinanderreißen würde, das haben die Amerikaner eben geschafft, indem sie bestimmte Institutionen geschaffen haben, die den Institutionalismus haben überwinden lassen. Und er weist eben auf die Wahl öffentlicher Ämter hin, also dass sozusagen die Beamten nicht von oben eingesetzt werden, wie das damals typischerweise in Frankreich der Fall war, sondern aus der Bevölkerung gewählt werden. Sie kennen ja das aus den Western, dass der Sheriff da eben dann sozusagen von der Stadt gewählt wurde und insofern die Bevölkerung den kannte und mit dem vorher schon interagiert hatte. Und also da ist das dann in so einem Zusammenhang eben schon schwierig, einmal einfach jemanden einzusetzen, den man nicht kennt und der vorher überhaupt nicht in der Gemeinde präsent war. Und Dezentralisierung, also dass man sozusagen partizipiert an politischen Entscheidungen und dann immer auch mitdiskutiert und auch die Effekte und Wirkungen der politischen Entscheidungen dann beobachten kann. Und insofern Transparenz erzeugt wird und entsteht in den politischen Entscheidungsprozessen, wo sozusagen die Mehrheit dann über ihre eigenen Geschicke dann abstimmt und dann administrativ das auch durchsetzt. Bei den Vereinigungen und Verbänden sieht er dann andere Mechanismen am Werk. Also er betont die Effekte von Verbänden, Vereinen, Vereinigungen dahingehend, dass er sagt, die Leute treffen sich dann häufig, kennen sich und helfen sich dann auch gegenseitig und er schreibt dann auch, sie erneuern dann ihre Gefühle. Also er schreibt, trete die Regierung überall an die Stelle der Vereinigung, so wäre die sittliche und die geistige Kraft eines demokratischen Volkes nicht weniger gefährdet als sein Handel und sein Gewerbe. Nur durch die gegenseitige Wirkung der Menschen aufeinander erneuern sie sich die Gefühle und die Ideen, weitet sich das Herz und entfaltet sich der Geist des Menschen. Also wir würden das heute natürlich nicht so bildhaft ausdrücken, sondern würden sagen, die Menschen werden empathischer. Also die denken sich ineinander rein und verstehen einander besser. Seine These ist eben, durch Vereine und Verbände gibt es weniger Individualismus oder wird sozusagen die Individualisierung gebremst. Die Menschen haben dadurch ein Gefühl und Bewusstsein von Interdependenz, also dass man voneinander gegenseitig abhängig ist. Und vor allem schaffen die Verbände soziale Kontakte. Verbände lassen soziale Netzwerke entstehen. Es gibt in Deutschland einen berühmten klassischen Soziologen, Georg Simmel. Wer von Ihnen hat den Namen schon mal gehört? Ja, einige, ja. Und der hat ja sehr stark betont die Wirkung von der Überschneidung von verschiedenen sozialen Kreisen. Und das können Sie sehr plastisch sehen, wie das funktioniert, wenn Sie neu in einen Ort ziehen und noch niemand kennen. Und wenn Sie dann dort beispielsweise in den Volleyballverein eintreten und dann auch noch in die Musik, in einem Chor mitsingen und dann sich vielleicht noch auch bei einer politischen Partei engagieren, dann sind Sie praktisch gleich in drei sozialen Kreisen. Und die überschneiden sich dann in der Regel. Und so werden Sie recht schnell integriert in einen sozialen Zusammenhang. Und das hatte Herr Simmel schon eben vor 100 Jahren ungefähr eben festgestellt, dass insbesondere diese Überschneidung von sozialen Kreisen dann soziale Netzwerke bildet. Und das geschieht natürlich typischerweise über solche Vereine. Also es entstehen Netzwerke. Im Rheinländischen sagt man auch, es entsteht ein Klüngel. Und die berühmteste Definition, was ein Kölscher Klüngel ist, die hat der Konrad Adenauer damals, also das schiebt man ihm sozusagen zu. Er sagt, man kennt sich, man hilft sich. Also indem man miteinander häufig in Kontakt ist, tut man sich dann auch Gefälligkeiten. In der heutigen Sozialwissenschaft hat sich für solche Beziehungen der Begriff Sozialkapital herausgebildet. Wer von Ihnen hat den schon gehört oder sogar schon Seminare darüber gemacht? Gibt es da? Das ist schon sehr interessant, also wie das auch abhängig ist von den Professoren, die hier lehren. Also wenn ich die Frage vor 10 Jahren gestellt hätte, da hätten ganz viele sich gemeldet, weil eben ein Kollege sehr viel publiziert hat in diesem Bereich Sozialkapital. Also Sozialkapital ist das Kapital, der Wert, der in den Beziehungen steckt. Also wenn Sie Leute kennen, dann können Sie die in bestimmten Lagen eben auch ansprechen und Sie können sie nutzen, um bestimmte Informationen zu gewinnen oder bestimmte Vermittlungen zu unternehmen, also wenn man beispielsweise mit jemandem in Konflikt liegt. Und seit 20 Jahren gibt es eine riesige Literatur über Sozialkapital und da wird unterschieden zwischen Sozialkapital auf individueller Ebene, also dass einzelne Personen über Beziehungen verfügen und die Größe des Sozialkapitals ist dann eine Funktion der Menge der Beziehungen, die man hat. Aber man kann das auch auf Systemebene aggregieren und sagen, ein Land oder eine Gesellschaft, in der die Individuen sehr stark untereinander vernetzt sind, hat als Gesamtaggregat, als Gesellschaft ein hohes Maß an Sozialkapital. Und in dieser Weise hat zum Beispiel der ehemalige Kollege Freitag geforscht und hat untersucht, dass zwischen unterschiedlichen Ländern eben ganz unterschiedliche Niveaus an Sozialkapital existieren. Also dass es Länder gibt, wo die Menschen außerhalb der Familie überhaupt gar nicht untereinander in Kontakt treten. Und damit wird dann auch das Vertrauen, das die Menschen untereinander in sich haben, abgeleitet. Und es wird gesagt, wenn es wenig Sozialkapital gibt, vertrauen sich die Menschen untereinander sehr wenig. Ein ganz wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang, als mit den Verbänden und der Organisation von Interessen in Vereinigung, ist das wohlverstandene Eigeninteresse. Also dass man sagt, man kann Interessen relativ kurzfristig vertreten, spontan sozusagen aus einer Situation heraus, aber auch sehr reflektiert. Und unter Umständen, wenn man lange nachdenkt und reflektiert, dann kann etwas in einem aufgeklärten Selbstinteresse liegen, was nach außen hin aussieht wie Altruismus, wie wenn man sozusagen etwas nur zum Wohl des anderen tut. Also momentan ist ja sozusagen die Flüchtlingskrise ein ganz heißes politisches Thema und da hatte doch der UN-Kommissar eben spezialisiert eben für diese Flüchtlingshilfe gesagt, wenn sie nicht, also die Europäer und der Westen, kommen, um die Probleme bei uns, also in der dritten Welt, dann zu lösen, dann kommen die Probleme zu ihnen. Und insofern ist natürlich der Einsatz als Entwicklungshilfe und Unterstützung der Ursachen für Flucht und Elend natürlich letztlich auch ein aufgeklärtes Eigeninteresse und nicht nur reiner Altruismus von Europa. Also in so einer Analyse kann man das beispielsweise einsetzen. Mit dieser Folie will ich nochmal, es hat ja in der Evaluation auch so einen Hinweis gegeben, ich sollte doch jetzt nicht nur die Klassiker ausschließlich behandeln, sondern auch immer oder häufig Beziehungen zu aktuellen Theorien ziehen. Und also über diesen Punkt, welche Rolle spielen Vereinigungen in der Politik, hat sich in den letzten Jahrzehnten also eine breite Diskussion entfacht, die man unter Interessengruppentheorie zusammenfasst. Also da wird dann eben unterschieden, also zwischen verschiedenen Formen von Verbänden und auch von sogenannten Logiken kollektiven Handelns, also die es schaffen, bestimmte Interessen zu organisieren und eben andere nicht. Und da wird beispielsweise festgestellt, dass Interessen für öffentliche Güter sehr schwer organisierbar sind, während Interessen sozusagen für Privatgüter eher leichter zu organisieren sind. Und man in der Typologie der Verbände unterscheidet man beispielsweise zwischen formal organisierten Interessen, das sind beispielsweise Wirtschaftsverbände, aber auch zivilgesellschaftliche Verbände oder dann informell organisierte Gruppen und die nennt man soziale Bewegung. Und soziale Bewegung, im Bereich der sozialen Bewegung gibt es auch eine große Literatur in den letzten Jahrzehnten, die sozusagen die Mechanismen der Motivierung und Mobilisierung da untersuchen. Ich habe selbst, das ist jetzt auch schon wieder 16 Jahre her, mal einen Artikel geschrieben über Amnesty International unter dem Titel The Global Social Capital of Human Rights Movements. Und dort habe ich ähnliche Argumente sozusagen eingebracht, wie der Tocqueville das sozusagen in seinem Verbändekapitel gemacht hat. Also meine These dort ist, dass die spezifische Art und Weise der Organisation von Amnesty, also dass so kleine Gruppen organisiert werden, die dann politische Gefangenen in Autokratien betreuen und häufig dann auch aus den gleichen Berufen stammen. Also dass Juristen sich beispielsweise für Juristen einsetzen oder Lehrer für Lehrer oder Journalisten für Journalisten. Das ist dann eine durch die Organisationsstruktur produzierte Empathie. Also die dann die Leute in stärkerer Masse haben können, wenn sie sich wirklich eindenken können in die jeweilige Profession. Und das ist so eben meine steile These damals gewesen, dass es eine clevere Organisationsstruktur ist, die sich die Leute von Amnesty damals ausgedacht haben, die eben angelegt ist, um Empathie zwischen diesen eben Gruppen dann zu fördern. Also ich werde diesen Artikel auch in Ilias dann mal in den Unterordner Sonstige reinstecken. Ein großes Thema bei der Interessengruppenforschung ist Lobbying. Also es gibt ja einige Leute, die sagen, Interessengruppen haben nur die Funktion von Lobbying. Haben nur die Funktion, ihre Interessen in die politische Sphäre hineinzutragen und ihre Interessen durchzusetzen. Aber es gibt eben auch eine ganz breite Literatur, die untersucht, wie Interessengruppen auch selbstregulativ unterwegs sind. Also dass in sehr vielen Bereichen, auch in der Wirtschaft, beispielsweise wenn wir die Industrie- und Handelskammer nehmen, sehr viel Selbstregulierung über diese Verbände passiert, ohne dass da der Staat dann direkt intervenieren muss. Also beispielsweise die duale Bildung bei uns, also die zwischen den Betrieben in Zusammenarbeit mit den Industrie- und Handelskammern läuft, das läuft mit sehr wenig Staatsinterventionismus rein in diesem Netzwerk zwischen Betrieben und dann Industrie- und Handelskammern. Und natürlich auch Berufsschulen, klar, aber da ist sozusagen der Staatsanteil vergleichsweise sehr gering, wenn man jetzt denkt, beispielsweise an Universitätsausbildung. Und also wie gesagt, viele denken, wenn sie an Interessengruppen denken, nur an Lobbying. Und da habe ich ein nettes Video, auch wieder von John Stewart und Stephen Colbert, zu diesem Thema.
Very important to remember that this political season, there's one group in Washington that's been routinely exploited, attacked, and used as a scapegoat for political gain. So far, no one's come to that group's defense. Well, that ends tonight, as Stephen Colbert brings us their heartbreaking story.
This election year, it seems everybody loves to hate the lobbyists.
I think we ought to ban the contribution of Washington lobbyists, because these people are stealing the democracy of the American people.
We're coming, you're going, and don't let the door hit you on the way out.
But amidst all the shouting, something's been forgotten.
Lobbyists have feelings, no question about it.
Meet Lawrence Flick, a lobbyist for energy and healthcare concerns. He's one of only 25,000 lobbyists in all of Washington, D.C., each struggling to survive in a town that has grown increasingly hostile.
You're often called influence peddlers. But isn't there a more positive way of saying that?
I think influence entrepreneurs is sort of a more accurate way to describe it.
Let me give you a list of terms that I've heard bandied about. Whore. That's all I got.
It's upsetting.
This hostility is coming from hostilitators like Charles Lewis of the Orwellianly named Center for Public Integrity.
Mr. Lewis, lobbyists have feelings. Or didn't you know that they are people?
The problem is that government is overrun like locusts by all these lobbyists, which they operate in late at night and out of sight, a little bit like cockroaches.
Which is it, Mr. Lewis? Are they cockroaches or are they locusts? Mr. Lewis?
That's a good question. Locust or a cockroach? I think I like the cockroach one better.
Thankfully, the lobbyists aren't completely defenseless. Turns out they have their own lobby, the American League of Lobbyists, which lobbies for the Lobby Lobby.
But what we are doing is a part of the democratic process. It's necessary, and people should be glad we're here.
Charles Lewis has said that lobbyists are like cockroaches, and he said they're like locusts. Which is it?
Well, I wouldn't call. I would say that people like to blame someone for anything that's going wrong. They like to blame the they.
That's Nazi Germany in 1936. Are you the Jews?
Some would certainly think that we are being treated as such.
Charles Lewis, he's like the leader of the pack of peasants with the torches. And the lobbyists in this case are Frankenstein, harmless, misunderstood, and stitched together from dead body parts.
They're saying crucify him. Crucify us.
That's a fitting metaphor.
These helpless, invertebrate, crucified Franken-Jews may be easy targets for the stones of Charles Lewis, but it turns out he lives on Glasshouse Lane.
You seem to be anti-lobbyist, but aren't you just an anti-lobbyist lobbyist? You're just a lobbyist for Big Citizen. Checkmate.
Every day, lobbyists have to suffer this type of hypocritical abuse. And all they get out of it is the satisfaction of knowing they've done some good. And
I'm guessing that a really good lobbyist would make $300,000-$400,000 a year.
You poor bastard.
Stephen Colbert, thank you.
Das ist ein großes Thema, Interessengruppenforschung. Also nicht alle sind nur Lobbyisten, sondern man muss, also wenn man die Szene analysiert, da sehr differenzieren. Ein ganz anderes Thema, Religion und Politik. Also es gibt auch ein Kapitel über Religion in Demokratie in Amerika. Und wie vorhin schon gesagt wurde, ist Religion einer dieser mäßigenden Kräfte. Sie setzt einen Begrenzungsrahmen für an sich maß- und grenzenloses Handeln innerhalb der Demokratie. Religiöse Moral erlaubt eben nicht alles, was dem demokratischen Mehrheitswillen entspricht. Und indem christliche Moral eine individuelle Gewissensfrage und Beziehungsfrage zu Gott ist, steht sie nach Tocqueville trotzdem nicht über der Politik, sondern bleibt im Bereich der religiösen Angelegenheiten. Und er vergleicht dann den Islam damit und sagt, indem dort sozusagen Politik und Religion nicht getrennt ist, kriegt diese Religion Probleme mit aufklärerischem Denken. Da gibt es eben ein Zitat. Mohammed hat nicht nur religiöse Lehren vom Himmel herabgeholt und im Koran festgehalten, sondern auch politische Leitsätze, bürgerliche und strafrechtliche Gesetze, wissenschaftliche Theorien. Das Evangelium spricht hingegen nur von allgemeinen Beziehungen der Menschen zu Gott untereinander. Außerhalb dessen lehrt es nichts und verpflichtet zu keinem Glauben. Das allein genügt, um zu zeigen, dass die erstgenannte dieser beiden Religionen in Zeiten der Aufklärung und der Demokratie nicht lange herrschen kann, wogegen die zweite in solchen Zeiten wie in allen anderen fortzudauern bestimmt ist. Also das ist eben das momentane Thema auch, inwieweit sozusagen der Islam sozusagen mit moderner Aufklärung eben kompatibel ist. In dieser Folie werden sozusagen einige Beobachtungen, die Tocqueville gemacht hat, zugespitzt formuliert. Der John Elster, als ein bekannter Sozialwissenschaftler aus Chicago, hat vor nicht langer Zeit ein Buch publiziert, aber ist jetzt auch schon wieder 16 Jahre her, lange Zeit. Und hat den Tocqueville so als den First Social Scientist bezeichnet. Und in diesem Buch geht er darauf ein, dass es, und das ist eben die Stärke von Tocqueville gewesen, obwohl er sozusagen jetzt keinen systematischen Entwurf vorgelegt hat, jetzt wie beispielsweise Hegel oder andere Philosophen, ist er sehr stark in der Beobachtung von bestimmten sozialen Mechanismen, wie wir das vorhin gesehen haben, also wie der Zusammenhang zwischen Individualismus, Egoismus und absteigende Kohäsion dann gesehen wird. So gibt es, wie Elster zeigt in diesem Buch, unzählige Mechanismen, die Tocqueville da beobachtet hat. Und beispielsweise ein Effekt, den er beobachtet hat, ist, dass die Revolutionen nicht dann ausbrechen, wenn die Repression am intensivsten ist, sondern wenn das Regime sich bereits gemildert hat und zur Reform bereit ist. Unzufriedenheit kann sich dann mit geringerem Risiko dann ausdrücken. Oder das sogenannte Tocqueville Paradoxon: Mit dem Abbau sozialer Ungerechtigkeit erhöht sich gleichzeitig die Sensibilität gegenüber verbliebener Ungleichheit. Also indem man sozusagen zunehmend gleiche Lebensbedingungen schafft, schauen die Leute wie mit einem Vergrößerungsglas auf die noch bestehenden minimalen Unterschiede der Menschen untereinander. Das ist so eine These, die vorhin auch in so einer blauen Box da dann zitiert worden ist. Und schließlich kann man eben bei Tocqueville weitere solche Kohlmenschen Badewanne da entdecken, oder der Mario Bunge nennt das Boudon-Kohlmann-Diagramm, weil sein Argument ist, dieser Makro-Mikro-Makro-Zusammenhang wurde zum ersten Mal in dieser klaren Formulierung von dem französischen Soziologen Raymond Boudon formuliert. Und deswegen nennt er das Boudon-Kohlmann-Diagramm. Und so ein Diagramm wird jetzt hier benutzt, um die französische Revolution zu erklären. Also die politische Zentralisierung damals führte zu einer Abwesenheit der Grundherren. Also die sind sozusagen nach Paris gezogen, haben sich zum großen Teil am Hof des Königs aufgehalten. Und das führte dann wieder zu einer sinkenden landwirtschaftlichen Produktivität und das wieder zu einer Verarmung und Entfremdung der Bevölkerung von der politischen Elite und letztlich zur Revolution. Also solche Mechanismen, John Elster nennt die so exportable mechanisms, das heißt, die Mechanismen, die Tocqueville in spezifischen Situationen entdeckt hat, die kann man auch auf andere Situationen übertragen. Und der sozusagen Geist der sozialwissenschaftlichen Mehrwert besteht dann letztlich immer in der Entdeckung solcher Mechanismen, die man als situationsspezifische Gesetze, also jetzt nicht die generell gelten, sondern eben in bestimmten Situationen wirksam sind. Und man kann sie dann insofern exportieren, dass man sagt, wenn eine Situation von diesem Typus auftritt, dann sind solche Kräfte eben am Wirken. Ich komme zum Fazit und zur Würdigung. Also man kann natürlich abhängig von der Position, aus der man drauf schaut, Herr Tocqueville scharf kritisieren. Es gibt sozusagen Historiker, die sagen, das, was Tocqueville da als Geschichte der amerikanischen Demokratie vorlegt, das ist, hat überhaupt keine Systematik und ist methodisch sozusagen sehr, sehr schwach. Aber gerade diese scharfsinnigen Beobachtung der Zusammenhänge und Mechanismen, das war eben seine Stärke. Und er hat damals eben sehr überzeugend die Gefahren von Massendemokratien beschrieben, bevor sie sich generalisierten und dann auch in Europa in dieser Weise entwickelten. Und heute zählt er eben auch zu den Begründern der partizipativen Demokratie, also die heute sozusagen unter den Schlagworten Kommunitarismus unterwegs sind, aber auch Föderalismus, für Föderalismus hat er argumentiert, Dezentralisierung politischer Macht und die Hervorhebung privater Verbände, das sind auf jeden Fall große Verdienste, dass er diese Punkte in die sozialwissenschaftliche Diskussion eingebracht hat. Er hatte im 19. Jahrhundert eine ungeheure Wirkung. Er ist ja als ganz junger Bursche schon sehr berühmt geworden und hatte dann eine Reihe von Preisen erhalten und wurde aufgenommen in vornehme Akademien und ist dann lange Zeit so als Montesquieu des 19. Jahrhunderts gesehen worden. Auch in den USA war er sehr populär. Der Präsident Eisenhower sagte damals, es gibt nichts Schlimmeres, als sich den Wählern ohne ein Tocqueville-Zitat zu präsentieren. Und heute ist er ein wichtiger Klassiker der vergleichenden Politikwissenschaft, aber eben auch ein wichtiger Theoretiker im Bereich der Demokratietheorie und deswegen haben wir ihn hier behandelt. Und ob er wirklich der erste Sozialwissenschaftler ist, das ist natürlich aus John Elsters Perspektive, wenn man sozusagen auf Mechanismen fokussiert, hervorspringend. Aber ich meine, wenn man den Machiavelli liest, da findet man auch ähnliche Mechanismen, wie das eben der Tocqueville gesehen hat. Hier gibt es noch ein paar Hinweise zur Vertiefung. Also so eine Kurzeinführung, ganz günstig, dann eben ein Hörbuch und dann dieses Video, das ich nur ausschnitthalb gezeigt habe, also anderthalb Minuten. Das können Sie da in Gänze angucken, das dauert anderthalb Stunden. Und besuchenswert ist beispielsweise auch das Schloss, in dem Tocquevilles Familie gelebt hat, in der Normandie. Da kann man sich sogar einmieten und Urlaub machen. Ja. Dann am Ende noch zwei Klausurfragen. Welche zivilgesellschaftlichen Akteure sind Gegenstand der Theorien Hegels und Tocquevilles und welche Rollen spielen sie in Politik und Gesellschaft aus Sicht dieser Theoretiker? Wer kann eine Antwort darauf geben? Hegel haben wir letztes Mal gehabt, also müsste jetzt nicht zu weit weg sein. Wie und wie der Egoismus überwunden?
Indem man sozusagen sieht, also indem man sich hineinversetzen kann in die Menschen, die mit einem in dieser Kooperation bzw. in diesem Interessenverband.
Genau, also indem soziale Kontakte generiert werden und so weiter. Also das wäre schon eine richtige Antwort eben dieser Frage. Ja. Dann die zweite Frage, was versteht Tocqueville unter Wohlfahrtsdespotismus? Der muss da weg. Was versteht er unter Wohlfahrts? Kann man sagen, ist das ein Despotismus, wenn der Staat für Wohlfahrt sorgt? Das wollen wir doch alle, dass er.
Ja. Ja.
Also das wäre so der erste Teil, was ist es? Der zweite Teil, wie erklärt, also der sogenannte Mechanismus bei Tocqueville, dass es zu dem kommt, also das ist unausweichbar, die Entwicklung läuft dahin. Ja, aber Sie sollen jetzt nicht auf. Ja. Also Sie brauchen nicht Maslow hier. Sie können sozusagen reine Argumente von Tocqueville verwenden. Also der Mechanismus läuft ja sozusagen über die zunehmende Gleichheit, demokratische Anspruch an Gleichheit und dass man den Staat dann intervenieren lässt ohne Grenzen und sozusagen da überhaupt nicht mehr, also freiwillig dann die Freiheiten abgibt, sozusagen an die private Freiheitssphäre denkt. Das wäre sozusagen so ein Tocquevillischer Mechanismus. Ja. Okay, das wäre es für heute. Wir sehen uns dann nächstes Mal zu Marx wieder, ja.